Zunächst jedoch Saar und Lars, Herr Falschgold, Stephen Fry in Amerika.
Changed, and we've often rewound the clock since the Puritans got a shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock, Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now heaven knows, anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words. Writing prose, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today. Today's night today, we're both skies today, and the women prize today. Just silly gigolos, though I'm not a great know that I'm bound to answer when you propose, anything goes.
Stephen Fry, britischer Schauspieler und Schriftsteller, auf die Bezeichnung Comedian verzichten wir ob ihrer im Deutschen Atze Schröderesk negativen Konnotationen hier bewusst, ist ein Engländer wie aus dem Do-it-yourself-Gen-Labor. Unnötig groß, zur Fülle neigend, 3 Wochen zu lange nicht beim Friseur gewesen, Tweedjacke und Westhofer, Akzent, Humor und das permanente Bedürfnis, sich zu entschuldigen. Und schwul. Sweet. Wer noch kein Bild vor Augen hat, Fry spielte 1997 den Protagonisten in der Verfilmung des Leben von Oscar Wilde. Eine verwirrend passende wie unpassende Besetzung in Anbetracht der gerade beschriebenen Eigenschaften. Dieser liebenswerte Tütentaps, dem man, wie man an den einführenden Worten sieht, mit deutschen Adjektiven und Bezeichnungen nur Unrecht tun kann, litt in seiner Kindheit zudem unter einer ganz speziellen Schizophrenie, wie sie mir in letzter Zeit häufiger literarisch unterkommt. Letztens erst in American on Purpose vom schottisch-amerikanischen Late-Night-Show-Host Neil Ferguson und welche auch Stephen Fry im Prolog zu seinem neuesten Buch Stephen Fry in Amerika beschreibt. Das Gefühl, fast ein Amerikaner geworden zu sein. Der Fantasie des Was wäre, wenn Stephen nicht Stephen, sondern Steve geworden wäre, weil sein Vater die Stelle in Princeton angenommen, seine Mommy Mom gehießen und zum Frühstück nicht Jam auf Klatte, sondern Jelly auf crispy Erdnussbutter-Sandwiches geschmiert hätte und Steve alles in allem ein selbstbewusster, fast rüpelhafter Recke geworden wäre und nicht Stephen, der zwischen mangelndem und überbordendem Selbstvertrauen schwankend, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst vor Steve gehabt hätte. Der Sinn nicht nur für die sprachlichen Unterschiede zwischen der Kolonie und dem Königreich fällt auf und bei allem, was man über das Werk Stephen Frys als Autor und Schauspieler, Hörbuchvorleser, unter anderem bei Harry Potter und fast allen Douglas Adams Romanen und very British klassisch gebildeten Twitterer weiß, wird klar, dass dieser Mann die perfekte Besetzung für einen Reiseführer durch die Vereinigten Staaten sein würde. Was auch die BBC so sah und mit ihm 2007-2008 eine 6-teilige Dokumentation unter dem Titel Stephen Fry in Amerika drehte. Und, wie wir hören werden, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen machte es Sinn, diesem Unternehmen ein Spin-off in Form eines gleichnamigen Buches zur Seite zu stellen. Die USA sind als Land mit Cosmopolitan schlürfenden New York, Miami, LA Großstädtern und tabakkauenden Farmbesitzern in Liberty, Kentucky, mit Elchen das Fell abziehenden weißen Republikanerinnen aus Alaska und professoralen demokratischen Präsidenten mit Wurzeln in Hawaii und Kenia, mit Ost- und Westküstenrappern, Tabaklobby und Rauchverboten schwer als Einheit zu greifen. Liest man jedoch den Namen des betrachteten Objektes, die Vereinigten Staaten von Amerika, noch einmal ganz langsam, kommt einem selber der Gedanke, wie ihn Stephen Fry vor Antritt seiner Reise hatte. Diesem Land gerecht zu werden, indem er jeden seiner 50 Entitäten separat und voll aufmerksam einen Besuch abstattet und jeden der 50 Staaten ein wenig Quality Time zugesteht. For Show and Profit griff er dabei als Transportmittel auf das Gefährt zurück, das er, auch hier eine Mischung aus britischer Exzentrik und amerikanischem Sinn für Praktikabilität, in London selber fährt. Ein schwarzes Londoner Taxi, denn es bietet ihm bei seinen körperlichen Ausmaßen den auf Reisen so oft vermissten großzügigen Freiraum und sollte 5000 Kilometer von seinem natürlichen Habitat für TV-bildgerechte Aufmerksamkeit sorgen. Was sofort funktioniert. Zum Beispiel New Hampshire. Im Nordosten der USA, also fast noch England, der Staat, dem, wie Frei vergnügt aphorisiert, die Primaries so unlösbar nachgestellt werden wie Tennessee Williams. Das braucht ein wenig. Jetzt haben wir's. Denn Stephen Fry landet punktgenau zum Beginn des amerikanischen Vorwahlkampfes, den Primaries, in New Hampshire, dem Bundesstaat, der traditionsgemäß zuerst die zukünftigen Präsidentschaftskandidaten getrennt von eingetragenen Wählern der Republikaner und Demokraten bestimmen lässt. Und so trifft Stephen Fry in einem der ersten Kapitel im eigentlich akklimationsfreundlichen While New Englishen New Hampshire auf den Inbegriff Amerikas. Let the dogs out! Auf Mitt Romney. Man erinnere sich, einen der aussichtsreichsten republikanischen Präsidentschaftskandidaten, weil mit handgeschnitztem Gesicht und urfreimarktwirtschaftlicher Vita ausgestattet, einziges Handicap, Mormone. Das Ganze passiert im Herbst 2007, 5 Monate vor seinem Versuch, mit der schwarzen Community zu kommunizieren, mit der Interpretation des einzigen Rap-Songs, den er kannte. Who let the dogs out? Diese Konfrontation mit dem anderen ist es doch aber, was man als Reisender sucht, und so besucht Stephen Fry in loser Auswahl das Donald Trump Taj Mahal Hotel Casino in Atlantic City, dem schmuddeligen Bruder von Las Vegas, gelegen in New Jersey. Übrigens neben vielleicht noch Alabama der einzige Bundesstaat, bei dem die britische Höflichkeit nicht in der Lage ist, die Abscheu über das Gesehene zu überdecken. Besucht die Veterans Day Feierlichkeiten in Washington D.C., wo er innerlich den Organisatoren der etwas bürokratischen Feierlichkeiten Nachhilfe von der britischen Monarchie in Pomp und Gloria anbietet, ohne sich, leicht peinlich berührt, eine Träne wegzuwischen, die sich ungeahnt beim Abspielen der amerikanischen Hymne aus seinem britischen Auge löst. Erlebt Mardi Gras in New Orleans ein Fest, das schon eher dem britischen Metabolismus entspricht, besteht es doch aus Drinking, Parades, Drinking, Marching Bands, Drinking, Wearing Costumes, Drinking, Drinking and Drinking. Anregend werden diese, allesamt auf nur 2-3 Seiten beschriebenen Episoden, durch den Blick des schreibenden, sich selbstbewussten Briten auf ein Amerika, was ihn schon immer fasziniert hat. Wie schon im Vorwort dreht sich viel um die Eigenarten der englischen Sprache im besuchten Land, aber auch um die Eigenarten in Charakter und Selbstverständnis. Beleuchtet werden diese mit aufblitzenden, fundierten Kenntnissen der amerikanischen Geschichte, gepaart mit britischem Understatement. Wer ist man, den Gastgebern erklären zu wollen, warum sie sind, wie sie sind? Faszinierend ist dieses Gespräch zwischen weltpolitischen Brüdern aus der Sicht des verstoßenen Neffen. Ganz ohne Was-wäre-wenn-Gefühl geht es nicht, wenn man Fry über das Verhältnis zum eigenen Patriotismus philosophieren liest, im Angesicht von mehr Fahnen als Abständen dazwischen auf einem gewöhnlichen Highway zwischen Washington D.C. und West Virginia. Aber die Mühlenberg-Legende, nach der in den jungen USA die Einführung von Deutsch als Amtssprache nur knapp gescheitert wäre, ist halt nur eine Legende, und so wäre es auch nie und nimmer dazu gekommen, dass uns in einer alternativen Geschichte über die Unterschiede zwischen Gast- und Gastgeberland Günter Grass belehrt hätte. Es gibt einen Gott. Denn, dass Stephen Fry in Amerika irgendwie kein simples Reisetagebuch ist, kommt aus dem Umstand des beschriebenen, sublimen Understatement, dem britischen Charakterzug der Unfähigkeit, überschwänglich zu loben, des Could be worse als höchstes Kompliment in eigenen Dingen, das sich im Buch als Urteil über das Erlebte zwar schon mal zu einem Superlativ auf Gastfreundschaft, Landschaft oder Gegessenem crescendiert, aber mit herrlichen Nebensätzen einen Kick in die Kniekehlen bekommt, wenn etwa ein Darsteller einer historischen Gestalt amerikanischen Revolution angeblich Gesagtes in falschem Fake-Britisch deklamiert und Stephen Fry ihm entgegnet: Nein, du bist nicht John Harcourt von Plymouth, du bist ein schlechter Schauspieler aus New York City. Nur, dass Stephen Fry das natürlich nicht sagt, sondern nur denkt. Dieser Bruch der gedämpften Lobhudelei findet allerdings und dankbarerweise in einem Detail des Buches nicht statt: den Fotos. Wanda Vucicevic, Jahrgang 78, geboren in Kroatien, beglückt uns mit so vividbrillanten Fotos, geschossen in exakt dem Spalt im Raum-Zeit-Kontinuum, in dem das Klischee vom herbstlichen Maine, dem hässlichen Las Vegas oder dem unwirklich schönen South Carolina noch zu sehen ist, aber schon infiltriert wird von der subjektiven Sicht des fotografierenden Gastes und der objektiven Gestalt eines gewissen zerknitterten Engländers namens Stephen Fry, wie er leicht unbeholfen glücklich an der Kamera vorbeischaut und uns mit einem Splendid auf den Lippen sofort auf Expedia.de die Flugpreise checken lässt. Als wir letztens den ganz hervorragenden Fotoband The Americans von Robert Frank vorstellten, berichteten wir von der Reaktion der Fotografierten auf die als kritisch, ja beleidigend empfundene Sichtweise Franks auf sie selbst Anfang der 1950er Jahre. 50 Jahre später ist diese Reaktion zumindest auf das hier vorgestellte Buch mit den Fotos von Wanda Vucicevic äußerst unwahrscheinlich. Denn durchaus selbstbewusst platziert Stephen Fry sein Reisetagebuch durch alle Staaten der USA nicht ausschließlich in britische Buchregale, sondern ist durchaus begründet der Meinung, dass auch der Amazon-Käufer mit Hausanschrift North Dakota interessiert etwas darüber lesen kann, wie seine Nachbarn im Osten, Westen und Süden leben. Was wir als deutsche Leser dem Buch neben den beschriebenen Einsichten entnehmen, sind die beim nächsten Kneipenquiz ungemein praktischen Key Facts, die im Anschluss an jedes Kapitel zum Bundesstaat aufgelistet werden und denen wir neben den zweistelligen Kürzeln der jeweiligen Staaten Kenntnisse entnehmen über meist überraschende Hauptstädte, wie zum Beispiel Frankfurt mit O als Hauptstadt Kentuckys, Staatsmotti, wo sich zum Beispiel Tennessee mit Nashville, Elvis, Tina Turner, Aretha Franklin und Dolly Parton als berühmte Söhne und Schwestern das absurd lahme Motto Agriculture and Commerce gibt. Wir lernen von Staatsblumen, Bäumen und Vögeln und der interessanteste Part der Key Facts von im Bundesstaat geborenen oder dort sesshaft gewordenen bekannten Personen. Gerade diese hergestellten Relationen zwischen Schriftstellern, Schauspielern, Politikern und Musikern und ihrer Herkunft sind zwar oberflächlich nur ein winziges Detail des Buches, geben aber, solange sich das Geld für den Flug noch nicht materialisiert hat, Stoff, das Buchregal, Bookmarks und den iPod neu zu befüllen und einen Blick auf die Werke der Erwähnten zu werfen mit dem neu gewonnenen Wissen, dass T.S. Eliot aus einem Südstaat wie Missouri kam, William Burroughs aus Kansas, oder sich zu fragen, was es bedeutet, dass das ein Loge Ron Hubbard aus einem Niemandsland wie Oklahoma ausbrechen musste. Die reportagenhafte Kürze der Artikel in Stephen Fry in Amerika mögen nach schnell gemachtem Geld riechen, erfüllen aber bei dem vorangestellten Anspruch, ein Mosaik zusammentragen zu wollen, exakt den Zweck. Man fängt angeregt unwillkürlich an, Rhode Island, Plymouth Rock und Ella Fitzgerald zu googeln oder Bücher über Delaware, den amerikanischen Bürgerkrieg und George Washington zu amazonen. Kurz, man wird in den Sog, den die Vielfalt der US-amerikanischen Existenz weltweit erzeugt, unwiderstehlich hineingezogen. Splendid. Anything goes, the world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today. Well, most guys today, the women cries today, you're just cool daddy-o's.
To Americans, Arlington is hallowed ground, a symbol of just how united the United States can be. But in fact, the cemetery rose out of the appalling carnage of America's Civil War, when the South fought bitterly to separate from the North. Arlington is in the state of Virginia, a southern state. For years, I've been intrigued and bewitched by what seems to be America's most characterful region, a place of cotton, courtesy, gospel music, mint juleps, divine accents, and sultry southern bells. I'm heading south to find out what makes Old Dixie so distinctive. But where exactly does the South start? Well, nearly 250 years ago, two surveyors named Mason and Dixon drew a straight line on the map marking the southern border of Pennsylvania. It became known as the Mason-Dixon Line and effectively marks where the North ends and the South begins. Apparently, it really does physically exist. I'm determined to try and find it. The Mississippi, the river that runs through the heart of this great country. sheer scale of the river is overwhelming. It disgorges 500,000 cubic feet per second, and in places is more than a mile wide. Old Man River is also a great defining line. Americans often identify a place by its being east or west of the Mississippi. I'll be traveling more than 1,000 miles along its banks, and then through the Midwestern plains to the Great Lakes and their big cities of Detroit and Chicago, until I approach the river's source in Minnesota.
Well, one thing you can say for certain about the state of Louisiana, and that is it's always been pretty hard on its criminals, and the state penitentiary of Louisiana has a name that has struck fear into the heart of hardened lifers everywhere. Angola State Penitentiary, it's called. It's probably the most notorious jail in America. It's a hopeless place, quite literally. Just about 90% of the prisoners have no hope of parole. They will end their lives in Angola.
Angola Prison is popularly known as the Farm for good reason. Its 5,000 inmates, the majority in for murder, are spread out on its 18,000 acres to work the land, and they're housed in a series of camps. Warden Burl Kane, who runs the prison, is a legendary figure in the American penal system.
We're going to go into main prison here through all these gates. You're not carrying any knives or guns, are you?
No, we're not. No.
Okay, I'm going to keep you with me, so...
Yeah.
We're going to be cool here, but we're going to not do all the searching. There's more human suffering on this land than probably anywhere in America.
When he came here 13 years ago, Angola was a cesspit of gangs, drugs, and terrible violence. Today, it's become a model of how a prison can work, one he is proud to show off to me.
You yes. Just passed death row back there, too, at that other place.
Death row down there?
Yeah. And we have a coffin maker that makes coffins. We almost bury more people than we release.
Well, I'm tired and so weary.
Well, here my journey has to end, because here America ends. This is as far south as you can get in the whole United States. Actually, you know, America doesn't end here, because new America is being made all the time by these extraordinary volcanic forces. In fact, in the last 6 weeks, a whole 20 acres of new America was made. It's a country that's constantly being reborn.
Looking down on the geological melting pot of America, I think back over the weeks of this astonishing journey through 50 states of being. United or not, a force for good or ill, they make up the United States of America, a land of matchless variety, beauty, energy, and life.